Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist der Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir mit Pierre Heumann, unseren Korrespondenten in Nahost in Tel Aviv, zu Gast in der Sendung haben. Lieber Pierre, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast gleich als Einstieg. Ist da eine Begeisterung bei dir nach diesem Deal von Donald Trump in Nahost zwischen den Israeli und den Palästinensern mit den Hamas? Ist da eine Begeisterung ausgebrochen? Siehst du das nüchterner? Wie beurteilst du jetzt aktuell die Lage in Nahost?
Also ich bemühe mich, das nüchtern zu sehen, aber es ist ziemlich schwierig, weil die Rückkehr dieser Geiseln, es sind 20 Geiseln, auf die hat man in Israel so lange gewartet und dafür demonstriert und dem Netanyahu vorgeworfen, dass er zu wenig unternimmt und dem Minister mangelnde Empathie vorgeworfen und, und. Und jetzt kommt der Trump quasi und über Nacht sind die Geiseln frei. Das ist natürlich, das hat ein enormes Trump-Fieber ausgelöst. Die Leute hier sagen nicht Danke Benjamin Netanyahu, dass diese 20 Leute zurück sind, sondern sie sagen Danke Donald Trump. Das muss man sich vorstellen. Die sagen einem fremden Staatsmann, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Mhm. Am Geiselplatz in Tel Aviv, wo eben jeden Samstagabend diese Kundgebungen mit bis zu 100.000 Menschen stattgefunden haben, die auf die Regierung Druck ausüben wollten, damit sie sich für die Freilassung der Geiseln einsetzen. Da hat man viele Amerika-Fahnen gesehen. Und einer hat sogar eine Maske von Trump, so eine schöne gelbe Maske, getragen, um eben die Dankbarkeit zu zeigen. Das war enorm. und es ist schwierig, sich von dieser Euphorie nicht anstecken zu lassen, weil jetzt, wo die Geiseln zu Hause sind, respektive sie sind im Spital, sie werden medizinisch betreut, psychologisch betreut, da gibt es eigentlich nur ein Thema, nämlich wie geht es den Geiseln? Also das sind die Helden des Landes, die werden auch in den Medien, also die Geiseln, die zurückgekehrt sind, noch nicht, aber die Eltern, die Mütter, manchmal auch die Väter, werden interviewt, was haben sie gesagt, was haben sie gegessen? Also das sind wirklich ganz zentrale Figuren. Und eben, weil der Trump diese befreit hat, ist im Moment einfach eine Trump-Euphorie im Moment. Das kann ändern.
Ich kann mich erinnern, als Trump, ja, das erste Mal nicht, aber als er bereits von einem Frieden in Nahost gesprochen hat, Gaza Lago war da die Rede, da waren nicht gerade euphorische Stürme, beziehungsweise war man nicht gerade realistisch, dass dieser Krieg durch Donald Trump endet. Wie hat der US-Präsident diesen Deal hingekriegt? Es ist ja ein Waffenstillstand, nicht ein Frieden, soweit ich das richtig erfasse. Wie hat er aber diesen Deal zwischen Israel und der Hamas hingekriegt, dass der ja eigentlich aussichtslos schien?
Ja. Er hat das, also dieses Gaza Lago, das ist im Moment nicht mehr aktuell, die Idee, wobei viele rechte Israelis finden das nach wie vor eine super Idee, die träumen davon, aber im Moment ist das kein Thema. Wie hat er das hingekriegt? Ich glaube, er hat einen guten Riecher für Lösungen gehabt, weil die Hamas und die Israelis im Zweikampf, die können kein Problem lösen, weil das ist wie ein Nullsummenspiel, oder? Was der eine gewinnt, verliert der andere. Was der Trump gemacht hat, er hat noch andere ins Boot geholt. Also vor allem die Türken. Und dadurch wurde die Zweierfront aufgeweicht. Und indem man jetzt plötzlich 4 oder 5 Gesprächspartner oder Verhandlungspartner hat, ist eine Lösung im Prinzip einfacher, sage ich jetzt mal, macht dann gleich einen Vorwehr, aber weil es ist nicht kein Nullsummenspiel mehr. Für Israel ist die Situation ungemütlich und deshalb wird die Trump-Euphorie vielleicht ein bisschen nachlassen mit der Zeit, wenn man merkt, was das bedeutet, weil die Hamas hat jetzt 2 Verbündete an ihrer Seite. Sie hat die Katari, hatte sie schon immer, und sie haben die Türken. Und beide sind Muslimbrüder, Fans oder Muslimbrüder Anhänger oder Muslimbrüder Förderer. Und das ist für ein Land wie Israel sehr ungemütlich. Auf der anderen Seite ist auch Ägypten ist in einer starken Position und die sind wieder gegen die Muslimbrüder. Also hier gibt es ein Spannungsfeld, das, ich glaube, der Trump hatte wirklich einen guten Riecher, wie man so eine Zweierfront, wie man die auflösen kann. Auch wenn das ist ihm wahrscheinlich egal, muss nicht sein Problem sein, wenn das auf Kosten der israelischen Interessen geht. Aber die Israelis sind im Moment so happy, auch nicht nur mit den Geiseln, sondern auch mit der Waffenruhe. Das ist laut Umfragen sind etwa 70% finden das sehr gut, also befürworten das. Die Waffenruhe hat ja auch einen teilweisen Rückzug der Truppen aus dem Gazastreifen zur Folge gehabt. Die Hälfte etwa ist jetzt nicht mehr von Israelis besetzt. Das wieder hat den Nachteil, dass die Hamas dort stärker wird. Die hat einen starken Zulauf dort. Im Prinzip sind das alles Dinge, die der Netanyahu noch im August als unmöglich dargestellt hat. Also erstens Abzug aus Gaza, die Hamas wird nicht entwaffnet und so weiter. Das zeigt natürlich auch, welchen enormen Druck der Trump auf den Netanyahu ausgeübt hat. Auch hier hat er gespürt, Netanyahu hat keine Freunde mehr. Die Europäer wollen ihn boykottieren, die stützen ihn nicht mehr. Der einzige Freund des Landes war eigentlich oder ist eigentlich die USA. Also kann der Trump kann eigentlich von Netanyahu verlangen, was er will. Denn wenn Netanyahu auch den Trump verliert, als Freund, als Unterstützer, dann ist das Land sehr stark isoliert.
Du sprichst von einem teilweise militärischen Rückzug. Warum teilweise? Wie kann man sich die aktuelle Lage aus militärischer Perspektive vorstellen in Gaza, in Nahost?
Also vor dem Waffenstillstand hatten die Israelis, ich glaube, 80 bis 90% des Gazastreifens besetzt. Teil des Abkommens ist, dass sie sich auf 50% zurückziehen und 50% behalten, bis die letzten Geiseln zu Hause sind. Das war quasi der Deal. Die Israelis wollten nicht vollkommen abziehen. Sie wollten, dass die Palästinenser ein Interesse haben, die Geiseln zu finden und heraus, also die Toten, ich spreche nur noch über die Toten, die Lebendigen, die Lebenden, die sind alle zu Hause, aber die Toten sind eben noch irgendwo in Gaza. Und indem etwa noch 50% gehalten werden, soll die Hamas ein Interesse haben, diese Bodybags herauszurücken. Und dann beginnen eigentlich die echten Verhandlungen, nämlich Phase 2 und 3. Und dann geht es um Entwaffnung der Hamas und um Aufbau von Gaza und alle diese Themen, die eben dann zum Frieden führen sollen.
Wie weit ist man von diesem Frieden in Nahost entfernt? Man könnte jetzt einwenden, ja, in Sharm el-Sheikh da bei diesen Verhandlungen, bei diesem Deal, da war ja Israel, Netanyahu war ja gar nicht zugegen und glaube ich auch von den
Auch die
Hamas war
Hamas nicht.
niemand da. Was bringt so ein Deal ohne die Konfliktparteien überhaupt? Bist du guter Dinge, dass da irgendwann ein tatsächlicher Friede auch verhandelt und real einkehren kann?
Das würde voraussetzen, oder das wird voraussetzen, dass der Trump sich wie eine Kindergärtnerin um diese Streitparteien kümmert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Energie und Zeit weiterhin investieren wird, weil er hat ja noch ein paar andere Probleme als dieser kleine Küstenstreifen irgendwo am Mittelmeer. Und wenn der nicht, oder Kushner und Witkow, wenn seine beiden Vertrauten nicht quasi regelmäßig hier sind und die Leute am Wickel nehmen, dann glaube ich nicht. Das zeigt sich auch, ich meine, um die Einladung von Netanyahu gab es ein Hin und Her. Zuerst war er nicht eingeladen. Und so wie die Amerikaner erzählen, habe Trump am Flughafen gehört, dass der Bibi nicht eingeladen sei. Und dann habe er dem Sisi, den ägyptischen Präsidenten, angerufen und gesagt, lad doch den Netanyahu ein. Sie sind zusammen hochgefahren von Tel Aviv nach Jerusalem. Und dann hat der Netanyahu, dann hat der Sisi den Netanyahu angerufen. Und es ist ein Kinderspiel, ein Kindergarten, oder? Und hat dem Netanyahu gesagt, also, okay, komm auch. Und dann hat der Netanyahu gesagt, ich nehme die Einladung sehr gerne an. Und dann hat das der Erdogan, das ist aber jetzt gerüchteweise, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber kann mir das gut vorstellen. Der Erdogan hat auf dem Flug nach Sharm el-Sheikh, hat er gehört, der Netanyahu kommt und hat gesagt, wenn der kommt, dann komme ich nicht. Und dasselbe mit dem indonesischen Präsidenten, das wäre ein Scoop gewesen, wenn der indonesische Präsident mit dem Netanyahu quasi am selben Tisch gesessen wäre. Und der hat das, und das hat ein israelischer Journalist, hat das am Fernsehen erzählt, der Netanyahu kommt nach Sharm el-Sheikh und nein, Verzeihung, der hat am Fernsehen hat ein Journalist diese News verbreitet, dass Netanyahu kommt und das hat der indonesische Präsident gehört und hat Rechtsumkehr gemacht und wieder nach Hause geflogen. Weil, also das zeigt, wie weit die Verständ ich sage, die Sympathie oder die Bereitschaft zur Verständigung, wie weit die noch ist, und das braucht noch ziemlich viel Zeit.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laurent Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und Already AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich. Jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily. Du schreibst in deinem Artikel für die aktuelle Weltwoche, die Türkei gewinnt, Israel verliert. Können wir noch kurz über diese Rolle von Türkei-Präsident Recep Erdogan sprechen? Warum gewinnt die Türkei?
Die Türkei war bisher kein Spieler in diesem Nahost-Drama, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat sie plötzlich eine sehr, sehr wichtige Funktion. Sie ersetzt sozusagen im Moment den Iran. Der Iran ist seit ein paar Monaten kein Faktor mehr machtmäßig. Die haben weder Geld noch eine vernünftige Armee. Und der Erdogan hat eine starke Armee. Der Erdogan ist ein NATO-Mitglied. Und er wird jetzt auch von Trump ganz groß auf die politische Bühne geholt. Und das ist für ihn natürlich wunderbar. Der kann sich an die, er kann sich wieder an die neo-osmanische, kann sich als neo-osmanischer Politiker aufführen. Und das Problem für Israel und vielleicht auch für den Westen ist, dass Erdogan halt ein Muslimbruder ist und zusammen mit Katar auch ein Staat der Muslim, wie der Ideologie der Muslimbrüder sehr nahe steht, ist das eine Verstärkung des Islam, der islamistischen Bewegung. Deshalb habe ich geschrieben, die Türkei gewinnt diplomatisch. Sie wird auch gewinnen beim Aufbau. Also sie wird sicher ihre Baufirmen nach Gaza schicken, wenn das dann mal so weit ist. Und in Konkurrenz stehen mit den Ägyptern, die wollen auch mithelfen oder mitverdienen am Aufbau von Gaza. Und für die Israelis ist das ein Problem. Sie können nicht Nein sagen, weil sonst der Trump böse wird auf sie. Aber sie haben jetzt quasi eine breite Front von Ideologien, die ihnen quasi nicht entspricht.
Wie ist eigentlich das Leben aktuell in Israel, in Tel Aviv, wo du dich gerade aufhältst? Ist es da ruhig? Hat man immer noch Bombenalarm? Das hast du ja auch mal geschildert. Hat sich da die Lage komplett beruhigt, in
Ja, hat sich.
Anführungszeichen? Wie ist es?
Die Lage hat sich beruhigt. Das sieht man daran zum Beispiel, dass die Börse explodiert ist seit einer Woche. Nein, das ist eine euphorische Stimmung. Die Airlines, die seit Monaten Israel nicht mehr angeflogen haben, die kommen zurück. Also lange Zeit konnte man nur El Al fliegen. Das war die einzige und vielleicht noch zwei andere israelische Gesellschaften. Aber das kam niemand. Also weder Amerikaner noch Europäer kamen nach Tel Aviv, also flogen nach Tel Aviv. Nur El Al, habe ich gesagt. Und interessanterweise die Air Dubai. Die flogen auch täglich. Also die haben sich da nicht einschüchtern lassen, weil die Beziehungen eben doch relativ gut sind zwischen den, oder ja, sind zwischen den beiden Staaten. Man sieht, dass also El Al-Aktien und beide übrigens sind jetzt wieder gesunken, weil sie ihre Monopolstellung verlieren. Aber du hast mich nach der Stimmung gefragt. Ist im Moment eine absolut normale Stadt. Die Leute sind fröhlich, der Druck, die Geiseln, das Wissen, dass da noch mehrere Geiseln quasi in Gaza in den Tunnel sind, das hat die Leute belastet, oder sehr viele Leute belastet. Und diese Last oder dieses bedrückte Gefühl ist nun weg. Und die Leute sind irgendwie ein bisschen ausgelassen als sie sonst sind. Wir sind immer schon ausgelassen in Tel Aviv, aber jetzt quasi hat man den Eindruck so. Und auch die Houthis, die haben jetzt seit dieser Waffenruhe Israel nicht mehr mit Raketen beglückt, weil sie immer gesagt haben, sobald die Waffen ruhen in Gaza, hören die auch auf. Also ist eigentlich im Moment eine ziemlich lockere Front, das eine lockere Stimmung. Das wird sich aber ändern, würde ich meinen, sobald eben Israel einen Preis bezahlen muss. Weil bisher hat sie eigentlich, hat Israel keinen Preis bezahlt für diese lockere Stimmung, mit Ausnahme des 50% Gazastreifens. Das ist für viele aber eine Entlastung und kein Preis. Und eben die Geiseln kommen zurück. Aber irgendwann wird der Preis kommen. Das wird auch man wird auch sehen, dass in diesem Krieg sehr, sehr viele israelische Soldaten stark verletzt worden sind. Krüppel, die wird man auf den Straßen sehen, die sieht man noch nicht. Es gibt sehr viele posttraumatische Erkrankungen. Das wird man merken im Alltag. Also der Preis für den Krieg wird sehr hoch sein.
Wie ist da deine Einschätzung von der Hamas? Ist die militärisch noch irgendwie greifbar? Ist die noch eine Gefahr für Israel? Ist die jetzt kaltgestellt? Wie siehst du die Bedrohungslage durch die Hamas für Israel?
Also die Armee der Hamas, die am 7. Oktober stark war, das darf man nicht unterschätzen, die ist praktisch erledigt. Die gibt es nicht mehr, vielleicht noch ein paar Trümmer, aber im Prinzip ist die erledigt. Was aber ist, dass die Hamas hat Tausende von jungen Männern rekrutiert, um als Guerillakämpfer im Einsatz zu sein. Das tun sie im Moment. Also bis zum Waffenstillstand taten sie das gegen die Soldaten, die dort sind. Und sie könnten es wieder tun an der Grenze, wenn sich Israel oder wenn sich die IDF auf die Grenze zurückgezogen haben. Aber das ist keine existenzielle Gefahr mehr. Es ist einfach nicht sehr angenehm, wenn man da ständig kleine Raketen oder Gewehrsamen bekommt. Aber eine existenzielle Gefahr ist die Hamas nicht mehr, aber sie, das ist interessant, das zu beobachten, sie dehnt ihre Macht wieder aus. Und zwar überall dort, wo sich die Israelis zurückziehen, also eben auf diese 50%, die sie freigegeben haben, dort erscheinen die Hamas-Leute wieder als Polizisten, als Aufpasser, als Geheimpolizisten. Sie ermorden Kollaborateure, also Leute, die ihrer Meinung nach mit den Israelis kollaboriert haben. Also die gewinnt wieder an Macht und es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein, die Hamas von dieser Macht zu entfernen, weil das war ja eines der Ziele der Kriege. Noch im August hat der Netanyahu gesagt, das müsse ohne die Entfernung dieser Hamas sei der Krieg nicht zu Ende. Jetzt ist aber im Moment wenigstens doch zu Ende.
Und was passiert mit Gaza? Wiederaufbau, wer finanziert das? Wer nimmt da die Zügel in die Hand? Ist das Donald Trump? Sind das andere Staaten? Was ist da, mit was ist da zu rechnen?
Ich glaube, da weiß man noch sehr wenig. Also es gibt verschiedene Ideen. Es gibt verschiedene Ideen. Voraussetzung ist, dass die Hamas kein Faktor mehr ist. Es wird wohl niemand, der bei klarem Verstand ist, wird sein gutes Geld in Gaza investieren, sobald die Hamas oder die Terrorgruppe etwas zu sagen hat. Das wäre vergeudetes Geld. Das macht niemand. Das machen auch die Araber nicht und das machen die Europäer hoffentlich auch nicht. Es wird keinen Marshallplan geben, wie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, weil hier fehlt den Arabern fehlt hier irgendwie das strategische Denken. Also sie merken nicht, dass sie eigentlich Gaza irgendwie als Zentrum einer neuen, wie soll ich sagen, als Zentrum sehen könnten, das sie aufbauen könnten, sondern sie werden vielleicht eine Schule bauen oder Straßen bauen hier und da. Aber es gibt meines Wissens gibt es keinen Generalplan, Masterplan, der den richtigen Weg zeigen könnte. Es wird für die Leute wichtig sein, dass sie ab und zu ein Erfolgserlebnis sehen, also eine neue Straße wird gebaut oder ein neues Spital wird gebaut oder irgend so, dass sie sehen, es gibt eine Verbesserung. Wenn sie das nicht sehen, dann, also ich wünsche ihnen, dass sie das sehen, aber die Gefahr ist, dass eben Einzelprojekte gebaut werden und dass kein genereller Plan gebaut wird. Die Leute von Gaza sind auch nicht involviert, wie ich von einem Ökonomen gehört habe, sondern die Planung oder wer sich jetzt damit auseinandersetzt, das sind Europäer und das ist der Abbas in der Westbank, der Palästinenserpräsident. Und das ist die Frage, wie stark dann die Unterstützung sein wird.
Du schreibst da in der Rede von Donald Trump vor der Knesset, sprach er von Liebe und Frieden für die Ewigkeit. Ins Gästebuch schrieb er die Worte, das ist ein Neuanfang. Stimmt das? Ist das aus deiner Sicht ein Neuanfang oder einfach eine weitere Episode im Drama um Nahost?
Ja, eher das Zweite. Ich meine, es wäre etwa der 100. Neuanfang, glaube ich. Also ich übertreibe jetzt wieder Trump auch mit seinen 3000 Jahren Krieg hier. Und ich bin einerseits natürlich sehr froh und mit mir wahrscheinlich 70% der Israelis, dass diese Waffenruhe mal steht, dass die Geiseln zurück sind. Aber wie es weitergeht, das wird von sehr vielen Faktoren abhängen. Und da braucht es wirklich sehr, sehr viel Optimismus, um da optimistisch zu sein. Weil es gibt zu viele Probleme. Ich erinnere mich an die 90er Jahre, als das Oslo-Abkommen, also Friedensvertrag zwischen Palästinensern und Israelis. Da habe ich mich von der Euphorie anstecken lassen und gedacht, wow, das muss kommen, oder? Wobei dieses Oslo-Abkommen, das kam von innen heraus. Also haben Israelis und Palästinenser haben von sich aus das erarbeitet und nachher kamen die Amerikaner und haben dem noch den Stempel gegeben und den Segen gegeben. Dieses Mal ist es anders. Das kommt nicht von innen, sondern das wird von außen quasi aufgezwungen und was gut ist, weil die Waffenruhe jetzt mal vorbei ist, aber was eben auch vielleicht weniger gut ist, dass das nicht organisch gewachsen ist von innen heraus, sondern von oben. Und ich muss es nochmal sagen, da hat der Trump wirklich den guten Riecher gehabt, wie man Verhandlungen führt. Also er hat gecheckt, die Israelis sind isoliert, die müssen ja gehorchen, die Hamas kann ich stärken, dass sie zustimmt, wenn ich die Türken ins Boot hole. Und die Katari waren schon eh schon drin. Also das ist alles, das hat die Waffenruhe ermöglicht. Ob das auch eine Koexistenz ermöglicht, kannst du mich in 10 Jahren wieder fragen.
Gut, es geht ja nicht nur, nee, also es geht ja noch weiter. Nicht nur die Hamas bzw. die Palästinenser und Israel mussten ihm gehorchen, sondern auch andere Staats- und Regierungschefs, die wurden da quasi so ein bisschen rumzitiert. Wie hast du diese Auftritte und Reden von Donald Trump empfunden? Was sind da vielleicht deine wichtigsten Erkenntnisse?
Ich habe das erste Mal eine Rede quasi live von A bis Z gehört, also in der Knesset sprach. Und es war eine unheimlich unterhaltsame Rede, muss ich sagen. Nicht sehr viel Inhalt, aber er hat sich dann den Scherz erlaubt. Der Netanyahu hat ja bekanntlich einen Korruptionsprozess am Hals schon seit längerer Zeit. Und der Einzige, der ihn begnadigen könnte, ist der Staatspräsident. Und der Staatspräsident war auch im Saal, also in der ersten Reihe quasi vorne. Und dann fragt er ihn, hey, Netanyahu ist doch ein guter Premierminister, was denkst du darüber, ihm endlich mal eine Begnadigung auszusprechen? Das hat er schon mal gesagt in einem anderen Interview, aber wenn er das so quasi live sagt, also er war sehr locker drauf. Was hat er sonst noch Lustiges gesagt? Ja, dann hat er Komplimente verteilt über den Witkow und über den Kushner und den er nicht erwähnt hat dieses Mal, ist da die Sarah Netanyahu, also die Frau von Netanyahu, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt im Land oder in der Politik besser, in der Regierung, weil sie ihren Mann aus irgendeinem Grund fest im Griff hat und die hat sich sonst immer vorgedrängt und jetzt ist sie irgendwie war sie auf der Seite, aber du hast mich nach Trump gefragt. Ja, also mir kommt im Moment spontan nur das mit dem Sinn. Letztlich wird es darum gehen, ob die Hamas ohne Terror kann und der Netanyahu ohne die Rechte kann. Ich glaube, das sind im Moment die beiden offenen Fragen, die man wirklich nicht beantworten kann. Also der Netanyahu kann ohne die Rechte, theoretisch, weil die Opposition, die Liberalen, die Linken, die würden ihn stützen, falls er einen Friedensvertrag macht mit der Hamas, was aber nicht der Fall sein wird, aber die würden ihn stützen. Und ob die Hamas ohne Terror kann, habe ich zum Zweifel.
Okay. Also, lieber Pierre, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial und einen schönen Abend. Vielen Dank.
Berlin, schönen Abend. Tschüss.